So, wir sind immer noch in Apostelgeschichte 2. Wir fangen da an, zumindest. Das Thema für heute zeigt euch gleich. Heißt umdenken und sich taufen lassen. Oder wie es da steht, Umkehr und Taufe. In Apostelgeschichte 2, so ungefähr ab Vers 36, sind wir gerade dabei, ein großes Ereignis zu sehen. Es war Pfingsten, 50 Tage nach Pascha. Und Tausende von Juden sind nach Jerusalem geströmt. Jerusalem war einfach voll. Die Jünger Jesu auch, mit dem Heiligen Geist. Sie gehen auf die Straße und erzählen in verschiedenen Sprachen die wunderbaren Dinge, die Gott getan hat. Und Petrus steht irgendwann mal dann auf und predigt. Am Ende seiner Predigt sagt er im Vers 36, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann lesen wir, es ging ihnen ins Herz. Und sie haben gesagt, was sollen wir tun? Petrus sagt, denkt um und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Wo bist du? Da. Das griechische Wort, was wir hier haben, für Umkehr, für Buße, ist Metanoi. Habe ich das richtig ausgesprochen, Don? Ungefähr Metanoi. Meta heißt neu. Es gibt verschiedene Übersetzungen, aber neu. Und Meta heißt um und neu heißt Kehr, so Umkehr. Daher kommt das Wort Umkehr oder Buße. Es ist eigentlich ein Umdenken. Deswegen habe ich mein Titel so genannt, Umdenken und sich taufen lassen. Wenn man das griechische Wort, wenn man nachschaut und was das griechische Wort bedeutet, es ist ein Umdenken im Sinne von nachbessern oder seinen Sinn ändern. Gibt es andere Worte auf Deutsch für Sinn?
Gesinnung.
Was noch? Einstellung. Oh, ja. Neu darüber denken. Es ging ihnen ins Herz. Sie haben erkannt, dass sie Jesus, der Christus, getötet haben. Wie kann man besser diese Betroffenheit beschreiben? Ich denke, Paulus hat versucht, später, als er einen Briefverkehr hat mit einer Gemeinde, mit der Gemeinde in Korinth. Im 2. Korintherbrief beschreibt Paulus was Betroffenheit ist oder wie es aussehen kann. In 2. Korintherbrief 7, Abvers 8, schreibt er, jetzt bereue ich auch nicht, dass ich euch den Brief geschrieben habe. Wir haben zwei Briefe in unserem Bibel übrigens. 1. und 2. Korintherbrief. Manche sagen, es gab einen dritten Brief. Manche sagen, diesen Brief ist im zweiten Korintherbrief. Manche sagen, es ist verloren gegangen. Entweder hindeutet Paulus hier auf diesen Brief, was verloren gegangen ist, oder was in dem zweiten Korintherbrief mit eingezogen ist. Dass ich euch diesen Brief geschrieben habe, der euch so erschüttert hat, zwar dachte ich schon, ich hätte ihn gar nicht abschicken sollen. Eben weil ihr wegen des Briefes eine Zeit lang traurig gewesen seid. Doch jetzt bin ich froh, dass ich ihn geschrieben habe. Natürlich nicht, weil ihr traurig gewesen seid, sondern weil euch dies zum Nachdenken und zur Umkehr gebracht hat. Genau das war Gottes Absicht und deshalb hat euch unser Brief auch nicht geschadet. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Bedenkt doch, was Gott alles neu durch eure Traurigkeit erreicht hat. Wie viel guten Willen zeigt ihr jetzt? Wie bereitwillig habt ihr euch entschuldigt? Und wie sehr bemüht ihr euch, zu beweisen, dass ihr euch nicht mitschuldig machen wollt? Wie reagierst du, wenn jemand etwas anspricht, was schwer zu hören ist? Wie reagierst du, wenn du etwas in Gottes Wort liest, die dich betrifft oder was dir was sagt in deinem Leben? Oder ein Freund, der zu dir kommt und sagt, hey, wie Paulus das einmal geschrieben hat, war es, oder? Ich habe was gegen dich. Und ich habe eine Schwierigkeit mit dir. Wie reagiert die menschliche Natur? Die baut sich gleich auf. Wir verteidigen uns. Das hast du nie gesagt. Du hast es falsch verstanden. Kann sein. Ein Beispiel, vielleicht hilft das ein bisschen. Man fährt durch eine 30er-Zone mit 80. Sie sind zu schnell gefahren, sagt der Polizist. Hier in Deutschland habe ich nie einen Polizist das sagen hören, aber ich habe einen Brief bekommen. Der Mann ärgert sich und beklagt sich bei seiner Frau zu Hause. 250 Euro weg, auf einmal, Punkte in Flensburg. Das nächste Mal fährt er 80 durch und hofft, dass kein Polizist da ist. Das ist keine Umkehr. Das ist Selbstmitleid. Und das bewirkt den Tod, sagt Paulus. Oder ein Mann fährt durch eine 30er-Zone, wird angehalten, muss bezahlen und erfährt, dass hier Kinder spielen. Und er gefährdet die Kinder. Oh, ich habe auch Kinder. Und so etwas will ich nicht riskieren. Er geht nach Hause, erzählt seiner Frau und sagt, so etwas will ich nie wieder tun. Paulus nennt das ein Umdenken, ein Umkehr. Woran denkst du, wenn du hörst, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben? Ich habe schon mal gehört, eine Verteidigung. So schlimm bin ich ja nicht. Tja, gelogen habe ich. Ich gucke ab und zu Pornos, aber alle machen das, oder? Dieser innere Verteidigungsmechanismus schützt uns vor echter Umkehr. Ja, meine Kindheit war schlimm. Ich leide immer noch darunter. Ich meine nicht, dass man seine Vergangenheit ignorieren soll. Das meine ich nicht. Man muss manchmal das verarbeiten, ins Gespräch kommen mit jemandem. Sondern überleg mal, wohin bringt sie dich? Wohin sie einen bringt? Richtung Selbstmitleid oder Umkehr? Wenn es Selbstmitleid ist, überleg mal, was wir verpassen. Gnade. Sie rauscht an mir vorbei. Die Gelegenheit, etwas grundsätzlich in meinem Leben zu ändern. Und diese Entscheidung verletzt meinen Freund und Bruder Jesus Christus, der für mich gestorben ist. Was führt dich zu einer Betroffenheit, wie diese Menschen in Jerusalem? In welcher Lage, in welcher Situation bist du eher nicht so betroffen? Wenn du gestresst bist, wenn du viel zu tun hast, oder diese Person ist irgendwie mir nicht wichtig. Selbstmitleid. Wir wälzen in Schuld, aber wir tun eigentlich nichts. Das ist kein Umkehr. Vielleicht ändern wir unsere Richtung, aber wir gehen weiter in die gleiche Richtung. Umkehr. Deswegen mag ich das Wort auf Deutsch besser als auf Englisch. Umkehr beschreibt das genau, was gemeint ist. Ein Umdenken, eine Sinnesänderung, in eine andere Richtung gehen. Ich habe erkannt, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich mache das nie wieder. Ich kehre um. Selbstmitleid ist nicht hilfreich in unserem geistlichen Wandel. Und wenn du eher tendierst, dich zu verteidigen, dann bitte ich dich, wende dich an Gott. Rede mit ihm. Bitte Gott, innerlich betroffen zu werden. Vielleicht stelle ich ihm diese Frage: Warum? Warum, Gott, schütze ich mich? Wovor habe ich Angst? Bin ich stolz? Bin ich zu stolz? Habe ich Angst, etwas von meiner Persönlichkeit zu verlieren? Oder suche jemanden hier in der Gemeinde aus. Ich rede mit ihm oder mit dir. Apostelgeschichte 2,38. Was sollen wir jetzt tun? Kehrt um, sagt Paulus. Luther übersetzt das mit tut Buße. Das Wort Buße stammt aus der Rechtssphäre und meint dort eine Leistung zur Wiedergutmachung eines Unrechts, wie Geldbuße. Ich finde persönlich die Übersetzung Umkehr besser. Das beschreibt das bildlich für mich so genau. Kehrt oder denkt um. Ändere deinen Sinn. Das ist wirklich eine Lebensänderung für uns. Überleg mal, was du bis jetzt darüber gedacht hast. Überlege es nochmal. Eine Richtungsänderung. Es hat nicht viel mit Gefühlen zu tun. Unsere Gefühle. Sondern unsere Denkweise. Sondern mit deinen Gedanken. Eine neue Einstellung zu gewinnen. Umkehr hat viel mehr mit wohin zu tun als bis jetzt. Wo will ich hin? Mit meinem Leben, mit dieser Beziehung zu Jesus. Was für neue Gedanken will ich haben? Wie sieht das neue Denken aus? Da liegt der Fokus drauf. Und Petrus sagt hier, denkt um. Kehr um. Und damit beschäftigen wir uns. In Matthäus 4, Ab Vers 12. Als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden ist, war, zog er sich nach Galiläa zurück. Allerdings blieb er nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum, eine Stadt am See im Gebiet von Zebulun und Naphtali. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war, das Land Zebulun und das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa, der heidnische Völker, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Und dann lesen wir, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Wahnsinn, wo Jesus seinen Dienst angefangen hat, ne? Das Botschaft Jesu war etwas Gutes. Kehrt um. Denkt neu. Wieso? Wieso? Habt ihr solche Kinder zu Hause oder gehabt? Wieso? Wieso, Mama? Wieso, Papa? Gute Frage. Jesus antwortet diese Frage. Denn das Himmelreich ist nah. Als Kind hat meine Bekehrung, ich war kein Kind, ich war gerade eben ein Jugendlicher, 13 Jahre alt. Aber damals hat meine Bekehrung mehr mit Korrektheit zu tun, als mit einer echten Umkehr. Was ich zum Glück, Gott sei Dank, später erkannt habe. Alle in meinem Alter damals haben sich taufen lassen. So, ich habe das auch getan. Es war das Richtige zu tun, das wusste ich im Kopf. Jesus hat das befohlen. Jesus hat das getan. Ich soll das auch. 6 Jahre später, bei einem Kurzmissionseinsatz in Rumänien, in 1982, hat Gott die Augen meines Herzens geöffnet. Und ich habe verstanden, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Dass er meine Sünden vergeben hat. Dass die Umkehr mit einem Umdenken zu tun hat. Alles sah anders aus, als ich erkannt habe, dass Gottes Reich hier ist, lebendig ist. Nicht irgendwo da oben, hier, gegenwärtig. Ich wollte lernen, wie die Welt und wie ich die Welt und Menschen sehen könnte, wie Gott sie sieht. Und Jesus sagt hier, ich will euch zeigen, wie man in diesem Reich lebt. Umkehr ist eine gute Nachricht. Und Jesus sagt uns, ich will euch zeigen, wie man in meinem Reich leben kann. Und das hat er in verschiedenen Arten und Weisen gemacht. Das kann man deutlich sehen in den Evangelien. Die Bergpredigt ist, wenn ihr fragt, wo kann ich anfangen? Die Bergpredigt. Oder? Matthäus 5. Fängt es in 5 an, oder? 5 und ein paar Kapitel. Lies mal. Paulus hat uns auch vieles über Umkehr geschrieben, hat uns auch gute Gedanken gegeben. In Römer 12 antwortet Paulus die Frage, tja, eigentlich, was bedeutet Umkehr? habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. War das Don vorher in der ersten Stunde gesagt? Umkehr ist ein lebenslanger Prozess. Und das stimmt. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Das ist Umkehr. Erneuerung eures Sinnes. Das Wort hier im Vers 2 ist auf Griechisch Metamorphose. Hört ihr was? Metamorphose. Was hört ihr? Was macht eine Raupe? Eine Umwandlung. Von Raupe zu Schmetterling. Das ist eine Metamorphose. Du bist kein Raupe. Ihr seid alle Schmetterlinge. Wie groß ist Gottes Erbarmen für dich? Ist seine Gnade mächtig genug, um alle deine Götter niederzuschlagen? Ich sage ja, wenn wir uns dafür entscheiden, umzudenken. Wir leben von Umkehr, von Anfang bis zum Ende. Von einem selbstsüchtigen, ziellosen Leben zu einem Leben erfüllt von Gottes Geist. Erfüllt mit Erneuerung und mit dem Ziel, in Gemeinschaft mit Jesus und Gott zu leben. Die Botschaft ist nicht, du musst Buße tun. Meiner Meinung nach. Sondern du darfst umkehren und dein Leben von Gott verändern lassen. Es ist ein Angebot. Na, muss ich sagen, manche Menschen brauchen diese ernsthafte, du musst Buße tun. Aber was mich angesprochen hat, war diese Idee, du darfst umkehren. Du darfst mit Gott leben, in Gemeinschaft mit ihm. Er hat mich eingeladen und das hat mich angesprochen. Bist du dabei? Seid ihr dabei? Nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt zu leben, sondern am Lernen, in einer neuen Art und Weise zu denken. Dann wird Paulus ganz praktisch in Kolosser 3, Abvers 5. Achso, das habe ich vergessen. Metamorphose. Verschiedene Übersetzungen habe ich da aufgelistet. Ich finde das gut, 4 oder 5 Übersetzungen zu lesen bei solchen Stellen, weil es expandierte meine Gedanken über was das heißt. Erneuerung eures Sinnes. Lernt in eine neue Weise zu denken. Lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 5, Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Er sagt nicht, überleg mal, was denkst du, wenn du das und das nicht mehr tust. Nein, Paulus sagt, tötet, weg damit. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so gehalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Merkt ihr das? Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand angezogen. Ausgezogen. Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen. Den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Ja, Paulus sagt es ganz, ganz deutlich. Tötet. Er sagt nicht, überleg mal. Und das ist eine Entscheidung. Pass auf, dass wir hier unsere Gefühle nicht folgen, sondern unsere Gedanken, die schon zum Teil erneuert sind. Die Gefühle werden folgen. Und Paulus geht weiter in Abvers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Prägt das in deinem Kopf rein. Lass das tief reingehen im Kopf und Herzen. Ihr seid heilig. Wenn ihr zu Christus gehört, bist du. Wenn du zu Christus gehört, bist du heilig. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Merkt ihr diese und diese? Diese Richtung, was Gott für uns getan hat. Wir leben das aus in diese Richtung, miteinander. Ist das nicht schön? Und notwendig für unsere Welt, für unsere Stadt, Nachbarschaft, für unsere Familien. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Vers 14, dieses Wort Liebe merkt man nicht auf Deutsch, auch nicht auf Englisch, wenn ich meine englische Bibel lese. Was für Liebe das ist. Man muss dann im Griechischen gehen. Es ist Agape. Was bedeutet Agape-Liebe? Wohlwollen. Ich will das Beste für dich, Liebe. Die Liebe, die Gott uns gibt, die Gott hat für uns. Wie geht ihr damit um? Mit diesen Gedanken? In solche Zeiten, wenn das auf uns hineinstürzt, solche Gedanken, solche Bibelstellen, brauchen wir Zeit mit Gott, um von ihm zu lernen. Was sagst du mir, Herr? Was kann ich daraus lernen? Was tue ich damit? Wir können vieles wissen, was richtig und falsch ist. Und das lernen wir von Erfahrung. Aber zu lieben, wie Gott uns liebt, dann wende ich mir Liebe an dem Herrn. Verbringe ich Zeit mit ihm, um das besser zu verstehen. Einfach in mir sinken zu lassen. Umkehr. Gott erfüllt mein Leben mit einem neuen Sinn und Zweck. Ich erfülle das, was er immer vorhat. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Aber als Petrus dieses Wort benutzt hat, damals in Jerusalem, hat er auch die Zuhörer aufgefordert, sich taufen zu lassen. Er sagt in Vers 38, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Zuvor hat Jesus den Jüngern diesen Auftrag auch gegeben. Und das lesen wir in Matthäus 28, ab Vers 18. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Die Taufe ist ein Zeichen und ein Siegel der geistlichen Reinigung. Das Wort taufen heißt eintauchen oder untertauchen, wörtlich. Deswegen taufen wir, wie wir taufen in dieser Gemeinde. Untertauchen. In Apostelgeschichte 22, ab Vers 6, lesen wir von dem Leben Paulus, von dem Leben Saul, der die Christen verfolgte. Auf dem Weg nach Damaskus, es war gegen Mittag, und wir hatten die Stadt schon fast erreicht, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab mich wie ein unbeschreiblich heller Glanz, sodass ich geblendet zu Boden stürzte. Dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte ich. Worauf die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Hananias suchte mich auf, Vers 13, trat zu mir und sagte, Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können. Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen. Hananias sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen, gehört hast. Also was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Und Saul wird Paul oder Paulus. Die Juden haben sehr gut verstanden, wozu Reinigungsrituale gut waren. Haben sie ständig gemacht. Sie waren eine ständige Erinnerung, dass sie sündhafte Menschen waren, dass sie die Gebote und Regeln halten müssen, um überhaupt diesen Gott zu befriedigen. Sie würden aber zu einer untragbaren Last und einer menschlichen Trophäe. Als Nikodemus zu Jesus bei Nacht gekommen ist, um mit ihm zu reden, sagte Jesus in Johannes 3, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Jesus verbindet das, was Nikodemus und Paulus kannten, Wasser als Mittel zur Reinigung. Und er schiebt eine neue Realität dazwischen, den Glauben. Die Taufe symbolisiert eine geistliche Realität. Wir sind durch den Glauben an Jesus gerettet. Später hat Paulus es so beschrieben. Es gibt einige Stellen und ich habe nur ein paar ausgewählt mit zwei wirklich langen Themen. Umkehr und Taufe, das sind zwei Prediger und ich versuche die in einem hinzukriegen. Naja, bisschen länger heute, aber nicht so lang. Paulus schreibt, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Christus, Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe würden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, von Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Prägnante Stelle. Was passiert, wenn man sich hin, Jesus, Gott, hingibt? Wenn man entscheidet, ich will Jesus nachfolgen. Aber wovon gerettet? Vom Tod. Lesen wir weiter, hier in Römer 6. Das gilt es also zu begreifen. Und hier beschreibt Paulus das sehr gut. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot. Wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Christus, Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Die Sünde wird nicht Herr werden über euch. Denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Guckt, was er sagt. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Können nicht mehr sündigen. Wow. Werden mit ihm leben. Der Tod hat keine Macht mehr. Wir sind mit Christus verbunden. Lasst uns das Leben statt die Sünde wählen. Hört ihr das? Wählen. Die Freiheit, die Gott uns gibt, ist menschlich gesehen wahnsinnig. Aber das ist Liebe. Das ist wegen seiner Liebe. Schenkt uns er uns diese Freiheit. Die Freiheit zu entscheiden, für oder gegen. Dienen wir Gott durch die Gnade. In 1. Petrus 3, 21 redet Petrus von Noah, der mit seiner, ihr kennt die Geschichte, mit seiner Familie gerettet wurde. Er gibt uns hier einen, durch Wasser gerettet worden, er gibt uns hier einen Hinweis, was er schon in Epheser 2, 8 und 9 sagt, wir sind aus Gnade durch den Glauben gerettet, nicht aus Werken. Er sagt in 1. Petrus 3, ab Vers 21. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Hört genau zu, was er sagt. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichen Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir die Auferstehung von Jesus Christus. Ich mag etwas, das ein Autor, Max Lucado, gesagt hat über die Taufe. Ich schließe mit seinen Worten. Unsere Taufe trennt den Reifentreter, das muss ich erklären, in Texas. Max Lucado kommt aus Texas, meine Heimatstadt. Wenn man ein Auto kaufen will, man geht wo? Autohändler. Wir haben einmal ein neues Auto gekauft. Das war sehr günstig. Aber ich kaufe grundsätzlich kein neues Auto. Zu viel Geld. Aber wenn man ein gebrauchtes Auto kauft, was tut man? Sorry, Leute im Netz. Hab ich vergessen. Was tut man, wenn man ein Auto kauft? Na? Man geht rum und in Texas, man guckt die Reifen an und tretet gegen die Reifen. Fragt mich nicht, warum. Ich habe das nie verstanden, aber das sind Reifentreter. Sie überlegen, kaufe ich das Auto, gehen rum, treten die Reifen wieder, überlegen, kaufe ich das Auto. Und dann, wie Susans Vater das so gut konnte, bis er den Preis bekomme, was er wollte, er geht weg. Die Unentschlossene, beschreibt er die unentschlossene Menschen, unentschlossene Christ. Nochmal, unsere Taufe trennt den treiben Reifentreter, der unentschlossene Christ, von dem Autokäufer, ein entschiedener Christ. Würdest du jemanden heiraten wollen, der deine Ehe verheimlichen wollte? Gott möchte das auch nicht. Es ist eine Sache zu sagen, privat in deinem Herzen, dass du ein Sünder bist und brauchst Jesus als Heiland. Es ist durchaus was anderes, wenn du aus dem Schatten herausgehst und vor Familie, Freunden und Kollegen öffentlich bekennst, dass Jesus Christus dein Retter und Herr ist. Dieser Schritt legt noch einen drauf. Jesus befahl all seine Nachfolgern ihren Glauben nachzuweisen, ihm etwas zu versprechen durch eine öffentliche Taufe. Im Neuen Testament war die Taufe keine beiläufige Tradition, kein routinemäßiges Ritual. Die Taufe war und ist die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Bitte verstehe. Es ist nicht die Taufe selbst, die uns rettet, sondern eine Handlung, die symbolisiert, wie wir gerettet sind. Das unsichtbare Wirken des Heiligen Geistes ist sichtbar durch das Wasser dargestellt. Wir wollen nicht mehr aus der Taufe machen, was Gott uns sagen will. Wenn man die Taufe vom Kreuz trennt, dann hat die Taufe keine Bedeutung mehr. Die Taufe ist ein entschiedenes Eintauchen in die Kraft und das Versprechen Jesu. Und wenn die Taufe wichtig genug war, dass Jesus sie befiehlt, dann ist die Taufe wichtig genug für uns zu gehorchen. Und wenn es wichtig genug ist, für Jesus selber zu tun, ist es nicht wichtig genug für dich, ihm zu folgen. Nächste Woche gehen wir weiter, nicht unbedingt mit diesen Themen, sondern mit dem Thema Jesus nachfolgen. Was das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen, das ist ein Beispiel davon. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, manche Menschen sehen Umkehr entweder ist nicht notwendig, unmöglich, oder ich brauche es dringend. Vater, ich kann nur beten, berühre unser Herzen. Öffne unser Herzen für deine Wahrheit, für deine Worte, was du uns sagen willst, nicht meine. Öffne unser Herzen für deinen Geist. Wenn wir schon lange mit dir gehen, schon lange entschieden haben, ich folge Jesus nach, zeigt uns, Vater, was Umkehr wirklich bedeutet, jeden Tag. Zeigt uns, wie wichtig das ist in dieser Beziehung mit dir und in unserer Beziehung miteinander. Wir leben von Umkehr. Wir leben von deinem Geist. Danke, dass du bei uns bist und dass du uns nie verlassen wirst. Wir bitten um deinen Segen. Vater, als wir hinaus in diese Welt gehen, es ist manchmal verrückt, ängstlich, unsicher, aber unser Vertrauen ist in dir. Und wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir beten durch Jesus. Amen. Wir haben ein bisschen Zeit jetzt, Gemeinschaft zu genießen. Hier im Netz könnt ihr miteinander sprechen, wie es manchmal gewöhnlich ist. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da seid. Oh, ja. Und ich gehe hier raus und wir können einander sehen. Und, da. Da seid ihr. Gott segnet euch. Eine schöne Woche, gesegnete Woche wünsche ich euch. Euch auch.
Hallo, hier oder da?
Da ist gut. Hi.